Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Die Geschichte neigt sich dazu zu wiederholen. Manche meinen als Farce, andere meinen, vielleicht ist eine zweite Chance besser als gar nichts. Und die Rede ist in dem Fall von Verwaltungsreformen in Österreich, sehr, sehr lange angekündigt. Aber wie schaut es in der Praxis aus? Wo kann man da wirklich sparen? Wie ist der Wille zum Sparen? Und zu diesem Thema will ich einen befragen, der sich sehr lang damit auseinandergesetzt hat, nämlich der ehemalige Rechnungshofpräsident Franz Fiedler. Schönen guten Abend.
Guten Abend.
Herr Fiedler, wenn Sie das jetzt alles hören, die große Verwaltungsreform, wir sparen jetzt quasi in der Verwaltung dieses Mega-Budgetloch, was denken Sie sich dann?
Ich denke mir, das höre ich bereits seit mehr als 30 Jahren und geschehen ist relativ wenig. Ungeachtet dessen, dass also die Mahnungen, dass man sparen sollte, ja schon immer sich kundgetan haben von Seiten der Regierungen, es waren ja verschiedene schon in den letzten Jahrzehnten, immer wieder nach außen hin zum Ausdruck gebracht wurde, ja, man wolle ja ohne dies sparen, aber wenn es darauf angekommen ist, sind dann die wirklich großen Vorhaben, die grundsätzlichen Änderungen nicht vorgenommen worden.
Was wären denn diese grundsätzlichen Änderungen, die man eigentlich seit sehr langer Zeit hätte vornehmen sollen?
Also da wäre zum ersten einmal, dass man sich wieder besinnt, dass vor mehr als 20 Jahren ein Österreich-Konvent eingesetzt wurde, dem die Aufgabe übertragen wurde, eine neue Verfassung auszuarbeiten, die eine kostengünstigere Erfüllung der Staatsaufgaben ermöglichen soll. Es ist nun tatsächlich etwas ausgearbeitet worden. Der Konvent war nicht untätig, er war sehr fleißig. Es ist auch eine neue Verfassung ausgearbeitet worden mit neuen Grundsätzen, vor allem bezüglich der Kompetenzverteilung zwischen Bund und Ländern. Aber von der Regierung ist so gut wie nichts geschehen. Ich will nicht sagen, dass gar nichts geschehen ist. Einige Vorschläge des Konvents wurden umgesetzt, beispielsweise Senkung des Wahlalters oder Einführung der Verwaltungsgerichte. Aber im Zusammenhang mit der Änderung der Kompetenzverteilungen und der damit verbundenen Möglichkeiten, Einsparungen zu erzielen, ist von den Regierungen, die nachher angetreten sind, und das ist 20 Jahre her, nichts geschehen.
Das ist ja, diese Kompetenzverteilung ist zum Beispiel auch immer ein Thema natürlich im Bildungsbereich und im Gesundheitsbereich zwischen neun verschiedenen Länderstrukturen und dem Bund. Jetzt sagen wir zum Beispiel, Ärzte ohne eine echte Zentralisierung wird man da nie eine echte Gesundheitsreform zustande bringen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich ganz genauso. Und das war schon im Zusammenhang mit dem Konvent der Vorschlag, dass das gesamte Gesundheitswesen, die Kompetenz dafür, in eine Hand gelegt werden soll. Das wäre deshalb schon notwendig, weil damit auch gewährleistet wird, dass man strukturiert in den einzelnen Bundesländern vorgehen kann und dass es nicht, wie das heute der Fall ist, 10 Krankenanstaltengesetze gibt, nämlich ein Grundsatzgesetz des Bundes und 9 verschiedene der Länder, was dann dazu führt, dass Doppelgleisigkeiten bestehen, dass die Ressourcen nicht entsprechend eingesetzt werden und dass damit ein Potenzial an Einsparungen bisher nicht geschöpft wurde, das man hätte schöpfen können.
Gilt das Gleiche für den Bildungsbereich?
Beim Bildungsbereich ist es ähnlich. Auch dort gibt es Doppelgleisigkeiten. Im Wesentlichen kann man davon ausgehen, dass die Grundschulen, die Pflichtschulen in die Kompetenz der Länder fallen und die höheren Schulen in die des Bundes, wobei wieder ausgenommen sind die landwirtschaftlichen Schulen, die fallen wieder zum Großteil zur Gänze in die Kompetenz der Länder und ähnliches mehr. Und dann kommen damit Doppelgleisigkeiten heraus oder wie dann überhaupt die Direktionen, die jetzt eingeführt wurden, die es ein Bastard sind zwischen Landes- und Bundesbehörden und die letztlich, das hört man bitte von mehreren Seiten, nicht den Erfolg bringen, den man sich versprochen hat. Auch hier wäre eine Bündelung der Kompetenzen beim Bund dringend geboten.
Wie viel aus Ihrer Erfahrung, und Sie haben sich ja lang damit beschäftigt, könnte man einsparen, wenn man solche Maßnahmen setzen würde?
Zum Zeitpunkt des Konvents gab es damals eine ganze Reihe von Erhebungen und da kam man zu einem Einsparungspotenzial von 3,5 bis 4 Milliarden Euro pro Jahr. Nur das liegt 20 Jahre zurück. Das wird also heute wesentlich mehr sein.
Das wäre viel höher dann.
Wesentlich.
Jawohl. Jetzt hat man natürlich gesehen, dass in diesen Regierungsverhandlungen, und das war offenbar egal, ob es blau-schwarz oder schwarz-rot-pink war, all diese Maßnahmen offensichtlich nicht durchsetzbar waren. Wie erklären Sie sich das?
Also ich habe gesehen, dass bei den Verhandlungen noch nichts im Detail an Vorschlägen erarbeitet wurde, dass aber andererseits, und das halte ich immerhin für leicht positiv, im Regierungsprogramm enthalten ist, dass man eine Reform des Föderalismus angehen wird. Und da wurde ausdrücklich genannt, das hat mich doch gewissermaßen gefreut, das Bildungswesen und das Gesundheitswesen. Also man hat auch von Seiten der Regierung erkannt, wo der Schuh drückt. Das heißt natürlich noch lange nicht, dass man sich auch dann einen neuen Schuh besorgt.
Die NEOS, die ja auch für diese Passage verantwortlich zeichnen, weil sie extrem darauf gedrängt haben, haben ja einen eigenen Deregulierungsstaatssekretär jetzt, nämlich den Herrn Schellhorn, allerdings im Außenamt. Was verstehen Sie unter so einem Job?
Also mir ist dieser Job nicht neu. Es war bereits im Jahre 1966 ein Staatssekretär für Verwaltungsreform. Also das Thema ist ja bereits alt. Ich schätze es aber, dass man sich nunmehr mit der Frage insoweit näher auseinandergesetzt hat, dass man jemanden ganz ausdrücklich mit dieser Materie betraut und ihm die Aufgabe überantwortet, für zumindest Vorschläge zu sorgen, die dann von der Regierung und hoffentlich später auch im Nationalrat umgesetzt werden können. Also ich sehe einmal hier einen Ansatz, der meiner Ansicht nach positiv zu bewerten ist. Es muss allerdings mehr als nur ein Ansatz bleiben. Es muss dazu kommen, dass man auch konkrete Vorschläge macht und dass diese Vorschläge auch ernsthaft behandelt werden. Denn das war ja ein großer Nachteil, der nach dem Konvent dann ersichtlich war. Die Vorschläge, die der Konvent gemacht hat, die auch sehr detailliert waren, sind von den Regierungen, die in den 20 Jahren seither an der Macht waren, nicht umgesetzt worden, nicht einmal behandelt worden. Und das ist das Entscheidende gewesen und das Erschütternde.
Jetzt kann man natürlich sagen, dass die Situation im Moment extrem prekär ist. Einerseits natürlich wegen diesem enormen Budgetdefizit, das ja in den letzten Monaten permanent aufs Neue korrigiert werden musste, also das volle Ausmaß. Andererseits die sich weiter verschärfende wirtschaftliche Lage. Aus Ihrer Erfahrung heraus, denken Sie, dass das die Regierung dann diesmal dazu bringen wird, tatsächlich mehr zu machen in dem Bereich, weil sie es muss?
Es besteht zumindest eine größere Motivation, eine zwangsweise Motivation. Das heißt allerdings nach lange nicht, dass nun tatsächlich die entscheidenden Schritte gesetzt werden. Aber die Situation ist, wenn man so will, unter Anführungszeichen günstiger, als würden wir uns in einer Hochphase der Konjunktur befinden. Natürlich. Nur, ich bin immer noch nicht ganz überzeugt, dass es wirklich zustande kommen wird, aber ich lasse mich gerne überraschen.
Ganz zum Abschluss, weil Sie natürlich das politische System aus unterschiedlichsten Blickpunkten schon lange beobachten, man diagnostiziert immer einen enormen Vertrauensverlust in die diversen Institutionen. Wie sehen Sie das? Also erkennen Sie den auch? Und falls ja, was müsste die Politik machen, um das Vertrauen zurückzugewinnen?
Also ein Vertrauensverlust ist durchaus zu registrieren und ich glaube, die beste Möglichkeit und die Lösung, diesen Vertrauensverlust zu beseitigen, besteht darin, sich an die eigenen Vorgaben zu halten. Und das wäre nun die Erfüllung des Regierungsprogramms. Und wenn nun dort davon die Rede ist, dass eine Föderalismusreform angesetzt werden wird, dann ist auch die Erwartungshaltung der Bevölkerung eine solche, die das wünscht. Wenn dies nun nicht umgesetzt wird, dann wird allerdings der Vertrauensverlust noch stärker werden.
Gut, dann vielen Dank für dieses Gespräch, Franz Friedl. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit unserem Programm sofort weiter. Bleiben Sie dran.